ARD Sounds.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Mein Name ist Christian Erl. Ich bin Reporter und Moderator bei MDR Aktuell. Ich vertrete im ganzen August Tim Deisinger. Wir sprechen in diesem Podcast mit unserem Experten, dem ehemaligen NATO-General Erhard Bühler, über den Ukraine-Krieg und aktuelle sicherheitspolitische Fragen. Guten Tag, Herr Bühler.
Tage, Erl.
Wo sind Sie eigentlich gerade? Sie sind ja in jeder Woche woanders gewesen in den vergangenen Wochen.
Ja, ich bin jetzt zwischenzeitlich in den Bergen gewesen, oben bei Montenegro, und bin jetzt wieder in Pristina zurück, bin aber ab morgen wieder in Montenegro selbst. Und wo ich beim nächsten Podcast bin, das weiß ich noch nicht ganz genau, das ist noch in der Planung. Also das ist alles etwas kurzfristig.
Wir sind gespannt. Wir schauen wieder auf die aktuelle Entwicklung an der Front und wir sprechen natürlich auch über den Zwischenfall der vergangenen Woche. Eine Sprengstoffdrohne wurde am Flughafen Leipzig-Halle gefunden. Wir klären, was da inzwischen bekannt ist. Und wir klären auch ein bisschen, was zwischenzeitlich als bekannt berichtet wurde, aber nicht so ganz stimmte. Da müssen wir tatsächlich auch vielleicht ein bisschen aufräumen. Aufzeichnungszeit dieser Folge mit der laufenden Nummer 359 ist Mittwoch, der 12. August. Es ist jetzt 12.08 Uhr genau. Veröffentlichung dann am selben Tag nachmittags. Herr Bühler, bevor wir zu der Drohne in Leipzig kommen, lassen Sie uns zunächst über die aktuelle Lage an der Front sprechen. Das machen wir meistens in der ersten Folge einer Woche. Zunächst die Situation in den nördlichen Regionen Sumy, wo die Angriffe und Gegenangriffe, wenn ich das richtig verstanden habe, relativ begrenzt waren. Und in der Region Kharkiv, dort gab es Berichte von Infiltrationen oder Versuchen davon, korrekt?
Also nehmen wir mal die ganze Nordfront im Zusammenhang. Das ist Sumy, das ist Kharkiv und das ist Kupjansk, dann am östlichen Teil der Nordfront. Es gibt in allen anderen Schwerpunkten weiterhin heftige Kämpfe. Wir kommen gleich auf die anderen Regionen. Der Frontkorridor oder die Frontlinie wird aber von den ukrainischen Kräften erfolgreich gehalten und das trifft insbesondere auf die Nordfront zu.
Laut ISW soll eine Aufgabe der einsickernden oder infiltrierenden Soldaten von russischer Seite sein, sogenannte Repeater zu installieren, also Geräte, elektronische Geräte, die die Funkreichweite von Drohnen verbessern sollen. Können Sie dazu kurz was sagen?
Also die Aufgabe der kleinen Gruppen von russischen Soldaten, die bei solchen Infiltrationseinsätzen durch die ukrainischen Verteidigungslinien einsickern, ist, dass sie die erreichten Stellungen halten, bis die nächste Gruppe in Marsch gesetzt werden kann, die nächste russische Gruppe. Sie operiert dann im Wesentlichen auf sich allein gestellt, bis die Verstärkung dann kommt oder manchmal auch nicht kommt. Russische Flagge hissen ist eine der Aufgaben, die sie haben, in bestimmten Bereichen als Zeichen, dass der Ort erobert wurde. Also ein Foto zu machen, ein Foto zu posten, den vorgesetzten Dienststellen zu geben, da sind wir jetzt und deshalb haben wir dieses Gebiet auch erobert. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern sie sitzen irgendwo in einem Gebäude, in einem Keller und warten, bis Verstärkung kommt. Das Zweite ist, was Sie ansprechen, Repeater einzusetzen, um die Reichweite der russischen Drohnen zu erhöhen, zum Beispiel auf höheren Gebäuden in Ortschaften, damit die Reichweite erhöht wird. Diese Trupps, muss man wissen, sind auf Unterstützung durch Drohnen angewiesen. Auf der einen Seite müssen sie ja über Tage und Wochen hinweg versorgt werden, weil auf dem Landweg geht das nicht, das muss durch die Luft kommen. Und auf der anderen Seite halten sie sich dann mit der erweiterten Reichweite der Drohnen die Ukrainer vom Hals, die versuchen, diese Infiltration zu beenden und die russischen Trupps aufzuspüren. Das ist aber alles insgesamt nichts Neues, aber es ist gut, dass Sie es nochmal nachfragen, dass wir das nochmal hier thematisieren können.
Kurze Nachfrage dazu auch noch. Ich meine auch von ein paar Tagen gelesen zu haben, dass diese sogenannte Killzone, ja ein sehr martialischer Begriff, also der Bereich, in dem Soldaten sowohl von der einen als auch von der anderen Seite damit rechnen müssen, zum Beispiel von Drohnen angegriffen und vielleicht auch getötet zu werden, darauf spielt, denke ich, der Name Killzone an, dass die sich verbreitert hat. Liegt das auch an solchen Repeatern, dass das sozusagen von beiden Seiten irgendwie betrieben wird?
Genau, das liegt auf beiden Seiten. Beide Seiten haben natürlich die Ambition, dass die Reichweite ihrer Drohnen möglichst weit ist. Und deshalb kommt es zustande, dass wir heute 30, auch manchmal auch 40 Kilometer, das kommt ganz auf die Geländegegebenheiten an, haben, in denen Drohnen im Grunde genommen unbehelligt operieren können und Soldaten deshalb beobachtet werden auf der einen Seite und dass sie auf der anderen Seite auch jederzeit bekämpft werden können.
Erlauben Sie mir noch eine Nachfrage. Findet man diese Repeater dann wieder? Ist das eine triviale Aufgabe oder eine sehr kleinteilige, die vielleicht gar nicht so möglich ist, um die sozusagen wieder auszuschalten?
Die können Sie natürlich orten. Da haben die Ukrainer die entsprechenden Mittel dazu und versuchen das natürlich auch. Und es ist klar, dass sie versuchen, dieses Ausbringen von solchen Repeatern zu verhindern, indem sie die eingesickerten Truppenteile möglichst fixieren in ihren Stellungen, die sie haben, und sie auch nicht da rauslassen. Und im Keller kann man keine Repeater aufstellen, sondern da muss man tatsächlich rausgehen, da muss man auf einen höheren Standort gehen, irgendwo auf dem Mast ihn aufbauen oder eben auf einem höheren Gebäude.
Dann schauen wir weiter entlang der Front. Wie sieht die Lage im Osten aus, vor allem um den Festungsgürtel?
Also ich würde erst gerne nochmal bei Kupjansk bleiben, beim Raum Kupjansk, südlich davon, südöstlich. Da gibt es einen kleinen taktischen Vorstoß der Russen in den letzten 2 Tagen, der eigentlich nicht der Rede wert ist, aber der Vollständigkeit halber erwähne ich ihn einfach, damit man uns nicht nachsagt, wir vergessen da irgendeinen kleinen Vorstoß der Russen. Was den Festungsgürtel angeht, die Stadt Slowjansk ist nach wie vor unter Druck. Da stehen die Russen etwa 15 Kilometer vor der Stadtgrenze, aber auch dort machen sie keine Fortschritte. Die Lage in der Stadt Konstantinjewka, also im Süden des Festungsgürtels, da ist der Druck aus Osten, aus Richtung Chassiv-Yar, sehr stark aus Süden, aus Südwesten, aber da gelingt es nicht, die Infiltration auszunutzen und die dort bereits in der Stadt befindlichen Soldaten dann auch zu verstärken, damit man letztlich die Stadt kontrollieren kann. Im Grunde genommen ist die Stadt eine graue Zone, in der beide Seiten miteinander verzahnt operieren, aber keine Seite die Stadt alleine kontrolliert.
Dann erscheint die Stadt Dobropilja, die noch etwas weiter südwestlich von diesem Festungsgürtel liegt, häufiger in den ISW-Berichten. Was gibt's von dort zu vermelden?
Also diese Stadt Dobropilja, die liegt im westlichen Teil des Donbass, genauer gesagt noch in der Oblast Donetsk, ziemlich genau nördlich von Bobrovsk. Sie wird deshalb häufig genannt, weil sie die Angriffsrichtung der Russen beschreibt. Das heißt nicht, dass die Russen dort sind, sondern dass es die Angriffsrichtung. In diesem Raum Dobropilja, da finden nach wie vor schwere Kämpfe statt, weil sich dieser Raum als Ausgangspunkt einer größeren Operation zur Umfassung des Festungsgürtels vom Westen her anbietet. Aber bis heute verteidigt die ukrainische Armee diesen Raum erfolgreich, durchaus beweglich auch. Also mit Schützenpanzern, teilweise auch mit Kampfpanzern, aber dann auch natürlich auch mit Drohnen. Das schwere Gerät wird zu Gegenangriffen eingesetzt, die eigentlich permanent dort stattfinden.
Und dann zum südlichen Teil, neben einer Intensivierung der Drohnenangriffe auf Zivilisten in Kherson, das war ja in den vergangenen Folgen auch schon Thema, soll es auch einen versuchten Angriff der Ukrainer über den Dnepro-Fluss gegeben haben, der da im Süden von Kherson fließt. Ist das eine Aktion gewesen, um diese Drohnenangriffe auf Zivilisten beispielsweise zu unterbinden, diese sogenannte Menschensafari, wie die auch genannt wurde?
Vielleicht nochmal einen Satz zu dem Frontabschnitt zwischen Pokrovsk und dem Dnepro. Also in diesem südlichen Teil der Front hat es in den letzten Tagen mehrere ukrainische Gegenangriffe gegeben, die zu ukrainischen Geländegewinnen geführt haben sollen. Es ist aber für mich zu früh, auch heute Morgen ist es mir nicht gelungen, einzuschätzen, wie nachhaltig diese kleinen Geländegewinne waren oder sind und welche taktische Bedeutung sie haben. Aber da müssen wir beim nächsten Mal nochmal darauf zurückkommen. Das ist einfach noch zu früh. Zurück zu der Frage, über den Dnepro-Fluss gibt es immer wieder einzelne Kommandoaktionen der Ukraine, um den Drohneneinsatz über den Fluss zu unterbinden. mindestens aber zu stören und zu reduzieren. Das ist nichts Neues, das findet statt seit etwa 2024. Insofern gibt es auch dort keine Veränderung. Wenn ich das jetzt mal alles zusammenfasse, wenn Sie erlauben, wir sind ja gerade am Ende des Frontdurchlaufes, dann sage ich in der Zusammenfassung, wir sehen eine sehr hohe Intensität der Kämpfe, auch wenn das bei uns in den Medien nicht so ankommt. Also wir haben etwa 260 Angriffe der Russen pro Tag, die in die Ukraine zählen. Das sind Spitzenwerte, auch im Vergleich zu den Vorjahren. Zweitens, es gibt keine operativen Geländegewinne, weder auf der Seite der Ukraine noch auf der Seite der Russen. Die Russen versuchen, in weiten Teilen der Front das Erreichte zu halten und in den Schwerpunkten, gerade im Donbass, taktische Verbesserungen zu erzwingen, die sie möglicherweise später ausnutzen können, wenn ihre Offensive aus ihrer Sicht wieder Schwung aufnimmt. Und drittens, die Ukraine hält die Front stabil. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Front irgendwann mal einbrechen würde, sondern sie ist stabil und fest.
Wenn Sie sagen, es gibt keine Geländegewinne der Russen, es gibt aber gleichzeitig sehr intensive Angriffe, dann klingt das für mich mal wieder leider nach wahnsinnig vielen Verlusten von Menschenleben, nach wahnsinnig vielen verletzten oder getöteten Soldaten. Ist das korrekt?
Ja, das stimmt. Allerdings nicht im Vergleich zu den letzten 2-3 Wochen. Da sehe ich durchaus einen Rückgang der Verluste der Russen, während sich in den letzten Wochen das manchmal zwischen 1400 und 1500 Soldaten, in einem Fall auch 1600 Soldaten eingepegelt hat, dann liegt es jetzt so zwischen 1300 und 1400 etwa. An einem Tag, habe ich in Erinnerung, in dieser Woche waren es nochmal 1500. Also man sieht einen leichten Rückgang. Das ist nicht auf die Intensität der Kämpfe zurückzuführen. Das ist vielleicht zurückzuführen auf die Art und Weise, wie man kämpft und wie man die Leute nach vorne schickt. Das kann aber auch so ein Augenblickseindruck sein. Das ist kein Trend, den ich jetzt bestätigen würde.
Wenn es einer werden sollte, werden wir natürlich sicher hier drüber sprechen. Kommen wir dann zu den Luftangriffen. Angriffe auf ukrainische Städte haben wieder erheblichen Schaden angerichtet und Zivilisten getötet. Wie fassen Sie die vergangene Woche zusammen?
Ja, also es sind 8 Tage, über die wir jetzt sprechen, seit dem letzten Podcast. Vom 5. August bis jetzt zum 12. August. Hier haben wir Einsätze von Drohnen von 101 an einem Tag, das war gleich der erste Tag, von Mittwoch auf Donnerstag letzte Woche, und 202 Tagen. Das ist ein deutlich unterdurchschnittlicher Wert. Insofern verstetigt sich der Trend, dass weniger Drohnen eingesetzt werden. Die Abfangquote bei den Drohnen ist geringfügig unter den letzten Wochen. Das hängt wohl damit zusammen, dass die Russen jetzt mit Masse eigentlich strahlgetriebene Drohnen einsetzen, also nicht mit Propeller getriebene, sondern sehr viel schnellere Drohnen. Mehrfach in dieser Woche waren ballistische Raketen mit dabei. Wenn denn Angaben gemacht worden sind, dann sind sie sehr klein. Also heute Nacht eine Iskander M zum Beispiel, eine Rakete, die gezielt gegen Radargeräte eingesetzt werden kann, die also praktisch dem Radarstrahl folgt und das Radar ausschalten kann. Und zum ersten Mal seit langem wieder, wenn überhaupt, ich kann mich nicht erinnern, dass wir diese Waffe schon mal gesehen haben. Das ist ein Seezielflugkörper vom Typ KH-35. Relativ niedrige Reichweite, 130 Kilometer. Es ist normalerweise ein Flugkörper, der auf einem Schiff stationiert ist und ein anderes Schiff angreifen sollte. Hier wird er zum ersten Mal aus meiner Sicht jedenfalls in der Ukraine eingesetzt. Das zeigt deutlich, dass die Russen mit Langstreckenwaffen, gerade Raketen, ballistischen Raketen und sehr modernen Hyperschallwaffen Probleme haben und damit auch haushalten müssen, entgegen des Bildes, das sie eigentlich vorspiegeln und das bei uns ankommt. Wir haben also deutlich weniger ballistische Waffen eingesetzt gesehen, als das in den beiden Vorwochen der Fall war. Allerdings ist die Ukraine sehr vorsichtig geworden mit der Meldung und der Ausdifferenzierung dessen, was sie als ballistische Waffen bezeichnen. In diesem, das hatte ich auch schon zwei, dreimal erwähnt, in diesem Wort ballistische Waffen, da verbergen sich auf der einen Seite die sehr reichweiten, starken und auch sehr mächtigen Iskander-M-Raketen, ballistische Raketen. Da verstecken sich eben auch jetzt zunehmend die nordkoreanischen Raketen, die getestet werden sollen, deren Präzision vergrößert werden soll, ganz offensichtlich. Da verbergen sich darin die Flugabwehrwaffen, die im Boden-Boden-Einsatz eingesetzt werden. Also eigentlich ein Provisorium, das aber auch zielt und das auch sehr gefährlich ist und das auch sehr viele Schäden angerichtet hat in den Angriffen, die wir in den letzten zwei, drei Wochen als ballistische Raketen gesehen haben. Diese Flugabwehrraketen sind auch von den Patriots sehr schwer abzuwehren und sind auch schon in den letzten Jahren kaum abgewehrt worden, weil deren Flugzeit von Kursk, von Belgorod, von Bryansk, also den nahegelegenen Regionen Russlands, nahegelegen zu Sumy, nahegelegen zu Kiew, einfach so kurz ist, so wenige Minuten beträgt, dass auch das Patriot-System dort an seine Grenzen stoßt, wie wir es auch schon mehrfach gesehen haben. Also zusammengefasst, eine im Vergleich zu 25, Anfang 26 ruhige Woche, was die Drohnen angeht und nur vereinzelte ballistische Raketen und das alles, was unter ballistische Raketen dort subsumiert wird.
Dann lassen Sie uns auf die Gegenschläge, die Luftangriffe der Ukrainer in der Tiefe eingehen. Was gibt's da zu notieren?
Ja, wenn man auf die strategischen Luftangriffe schaut, dann sind das in dieser Woche, in diesen 8 Tagen dort, wieder 6 Raffinerien, die angegriffen worden sind. Von Jaroslav im Bereich Moskau, Baschkorostan, dann Syzran in Samara, in Krasnodar und letztlich in Nischnekamsk, weit weg von der Ukraine, sowie vereinzelte Angriffe auf Rüstungsindustrien. Einer sticht besonders heraus, das ist eine petrochemische Fabrik in Tobolsk. Das liegt in der Region Tjumen. Das ist 2200 Kilometer etwa von der Ukraine entfernt. Das heißt, es liegt in Westsibirien. Soweit reichen die Waffen mittlerweile. Das ist eine Anlage, die marktfähige Produkte aus Rohgas macht. Also Ethane, Propane und so weiter werden dort getrennt von diesem Rohgas und spielt dann als Grundlagenfabrik in der Lieferkette wieder eine Rolle in der Rüstungsindustrie. Der zweite große Baustein war ja die letzten Tage Wildberry, also dieser Online-Händler. Der ist wieder angegriffen worden in Voronezh, das ist in Westrussland. Und ein zweiter Standort ist in Jekaterinburg angegriffen worden. Das liegt etwa 1700 Kilometer von der Ukraine entfernt. Also auch das ist eine Riesenentfernung. Und der dritte Schwerpunkt liegt so mehr im operativen Bereich. Das heißt Drohnenlager, Abschussplätze von Drohnen, Frühwarnradargeräte. Radargeräte insgesamt, insbesondere auf der Krim, aber auch in Krasnodar waren die Ziele. Und dann heute Nacht der große Angriff auf den Hafen Novorossiysk am Schwarzen Meer. Das heißt, der Ersatz für Sewastopol im Grunde genommen für die russische Marine. Hier hat es den größten Angriff gegeben, wohl mit mehreren hundert Drohnen, wenn ich das mal so vorläufig sagen darf. Mit Neptun-Raketen, aber auch mit Seedrohnen, also unbemannten kleinen Booten, die mit Sprengstoff beladen sind. Es hat auch getroffen einen Getreideterminal in Novorossiysk neben vielen militärischen Zielen. Getreideterminals sind normalerweise nicht auf der Liste der Ukrainer. Entweder war das ein Fehler oder es war einfach eine abgeschossene Drohne oder eine abgeschossene Rakete, die diesen Schaden da bei dem Getreideterminal angerichtet hat. Also die Ukraine sollte die Angriffe auf Getreidefrachter im Bereich Odessa und Getreideverladeanlagen in Odessa nicht kopieren. Ich gehe davon aus, dass es auch nicht getan hat, sondern dass das tatsächlich eine Folge dieses Angriffs insgesamt war.
Damit hätten wir die aktuelle Lage an der Front soweit behandelt. Kommen wir zu einem Thema, das uns in dieser Woche sehr nah ist, im wahrsten Sinne des Wortes, denn in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vergangener Woche, zum Aufzeichnungstag natürlich, wurde am Flughafen Leipzig-Halle eine Drohne mit einer Sprengvorrichtung entdeckt. Und zwar in unmittelbarer Nähe ukrainischer Antonov-Transportmaschinen, die dort stationiert sind. Bevor wir jetzt überhaupt in die Bewertung einsteigen, müssten wir ein paar Behauptungen einordnen, die zwischenzeitlich kursierten, die aber offenbar nicht oder nicht so ganz stimmten. Kommen wir da mal zuerst zu der Frage, wie hoch ein durchschnittlicher Busfahrer vielleicht sein rechtes oder auch linkes Bein für einen beherzten Tritt schwingen könnte. Denn anfangs wurde berichtet, dass der Fahrer eines Touristenbusses auf dem Gelände des Leipziger Flughafens diese Drohne mit einem Fußtritt zu Boden befördert hätte. Das klingt für Sie oder klang schon bei Berichten, als das noch kursierte, unrealistisch, oder?
Also zunächst würde ich mal sagen, der Busfahrer hat wirklich einen tollen Job gemacht. Da kurz vor Mitternacht entdeckt er diese Drohne und löst sofort Alarm aus. Sonst wird das Ganze alles erst am nächsten Morgen entdeckt worden. Auf den Busfahrer lasse ich also nichts kommen, sondern der hat wirklich sehr verantwortungsvoll gehandelt. Ja, aber nun diese Geschichte dort, die Sie gerade erzählt haben, die verbreitete sich sehr schnell und fand auch in den internationalen Medien, wie ich feststellen konnte, ihren Niederschlag. Der Busfahrer holt eine Drohne vom Himmel, war eine der Schlagzeilen. Auslöser war wohl eine Information aus Sicherheitskreisen, wenn das stimmt, was dort angegeben worden ist. Tatsache ist, dass die Auswertung der Kameras am Flughafen ergeben haben, dass die Drohne bereits gegen 19.30 Uhr an diesem Dienstag gegen eine Transportmaschine der ukrainischen Firma geprallt ist, also Stunden bevor der Busfahrer die abgestürzte Drohne in der Nähe des Flugzeugs entdeckt hat. Und ich sag's nochmal, insgesamt sehr vorbildlich gehandelt hat, indem er sofort gemeldet hat und dann der Alarm ausgelöst werden konnte.
Also man soll auf den Überwachungsvideoaufnahmen, die es ja am Flughafen oft gibt, sehen, dass er die mit seinem Fuß fixiert, während er über Telefon Hilfe verständigt. Wie dann daraus wird, dass er sie mit einem Tritt vom Himmel holt, da wird er sicher selber nichts zu beigetragen haben. Vielleicht müsste man dann auch nochmal über Medienkritik reden, können wir vielleicht gleich nochmal kurz machen. Aber lassen Sie uns nochmal kurz über die Flugzeuge sprechen. Sie haben ja gerade gesagt, die Drohne ist da gegen einen Flügel geprallt und wurde dann in der Nähe gefunden. Zunächst gab es die Meldung, dass in diesen Transportmaschinen Munition drin sei, die mit diesen Flugzeugen in die Ukraine geliefert werde. Da sind gleich mehrere Sachen falsch dran. Welche?
Also die erste Meldung war, dass das Flugzeug in einem vorangegangenen Flug Munition transportiert hat. Ein TV-Magazin hat darüber hinausgefunden, dass die betroffene Maschine vorher in Sri Lanka war. Daraus entwickelte sich dann die Geschichte, dass die Maschine auf ihrem Abstellplatz auf dem Flughafen in Leipzig noch mit Munition beladen war. Also das wäre sehr verwunderlich, als ich das gelesen habe, dass es tatsächlich so ist. Und tatsächlich ist das sofort vom Innenministerium dementiert worden. In einem Podcast-Gespräch, und jetzt sind wir beim zweiten Punkt, mit einem Sicherheitsexperten hörte ich dann dieser Tage, dass Waffen und Munition von Leipzig aus mit dem Flugzeug in die Ukraine transportiert werden. Das ist ebenso falsch. Kein ziviles Flugzeug. Und es handelt sich hier um zivile Flugzeuge, um Flugzeuge mit ziviler Zulassung, kann in den gesperrten Luftraum über der Ukraine einfliegen. Das wäre ja auch ein leichtes Ziel. Also es ist auch die Gefahr, dass die Luftverteidigung der Ukraine dort tätig wird. Wenn es nicht die Russen tun, mit weitreichenden Luft-Luft-Abwehrwaffen, die ja immerhin auch oder Bodenluft-Abwehrwaffen, die 300 bis 400 Kilometer Reichweite haben können. Also der Umschlagplatz, auf dem die Güter für die Ukraine umgeschlagen wird, der liegt auf dem Flughafen Rzeszów, hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen, in Ostpolen. Und von dort aus geht es auf dem Landweg weiter. Also der zentrale NATO-Umschlagplatz, das ist Rzeszów und nicht Leipzig.
Wie bewerten Sie es? Ich habe das ja schon kurz angedeutet, dass man vielleicht da auch nochmal Kritik üben darf, dass zunächst ja doch einige falsche Informationen so schnell und auch unwidersprochen die Runde gemacht haben, zumindest für eine Zeit. Liegt das aus Ihrer Sicht an den vorschnell berichtenden Medien, an einer unzureichenden Informationspolitik der Behörden vielleicht auch oder auch der Politik natürlich, an beidem ein bisschen? Wie sehen Sie das?
Also, wissen Sie, ich überlasse das den betroffenen Redaktionen und den Behörden, das auszuwerten. Es gibt da einiges auszuwerten. Man kann es ja auch sehr schnell recherchieren, wer da wann was berichtet hat. Das steht ja alles im Internet. Ne? Das sind ja alles Online-Medien gewesen oder Zeitungen, die auch online erscheinen. Von daher ist es ein leichtes herauszufinden, wer wann was gesagt hat. Also bei den Bezügen auf anonyme Quellen aus Sicherheitskreisen, da will ich grundsätzlich sagen, da bin ich immer skeptisch, weil ich nicht einschätzen kann, ob das, was diese anonyme Quelle sagt, auch richtig ist. Dazu ist dieser Begriff aus Sicherheitskreisen, in Anführungsstrichen, einfach zu unbestimmt. Das kann also ein Sicherheitsmitarbeiter einer Firma sein, die auf dem Flughafen eingesetzt wird. Das kann ein führender Beamter oder Polizeibeamter der Bundespolizei sein oder es kann ein Politiker sein aus Sicherheitskreisen. Also da verlasse ich mich grundsätzlich nicht drauf, auf erste Aussagen. Insgesamt gilt ja auch der Erfahrungswert. Und wir haben ja eine ganze Reihe von Soldaten, die uns zuhören. Es gilt der Erfahrungswert, dass die ersten Meldungen häufig unvollständig, ungenau, manchmal irreführend sind. Und auch das muss man einfach berücksichtigen in solchen unübersichtlichen und überraschenden Lagen.
Dann Stichwort Sicherheit. Lassen Sie uns dazu kommen, was denn wirklich gesichert ist. Ich würde noch mal gerne auf die Flugzeuge zurückkommen. Also was sind das für Transportflugzeuge, die dort in Leipzig stehen? Und vielleicht noch als Zusatzfrage, weil ich Sie da jetzt, glaube ich, zumindest so verstanden habe, dass die schon durchaus auch mal für Militärgüter genutzt werden. Oder habe ich Sie da falsch verstanden?
Nein, keineswegs. Also die Firma, die die Transportflugzeuge betreibt, ist eine zivile Firma, die auch andere Kunden aus der Schwerindustrie beispielsweise hat, um deren Schwerlasttransporte weltweit, warum auch immer, mit dem Flugzeug zu transportieren. Ja, sie werden natürlich auch für Militärgüter genutzt und genau dieser Zweck führte zu dem Entstehen dieser Firmen. Ich komme gleich drauf. Das Ganze hat nämlich eine mehr als 20-jährige Vorgeschichte. Die Flugzeuge werden für militärische Schwerlasttransporte gebraucht und auch genutzt. Auslöser war damals, so im Jahr 2004 bis 2006 etwa, der große Bedarf an Lufttransport durch den Einsatz in Afghanistan und dann auch in anderen Einsatzgebieten. Hoher Bedarf war nicht nur auf die Bundeswehr beschränkt, sondern fast bei allen Truppen Afghanistan vorhanden. Die NATO, die eine kleine C-17-Flotte, das sind amerikanische Transportflugzeuge, betreibt, die stieß an ihre Grenzen. Die Amerikaner hatten mit ihrer ihrer eigenen C-17 der nationalen Flotte auch Kapazitätsprobleme, waren deshalb auch weniger zuverlässig für die Partnerländer. Und deshalb schloss die Bundeswehr, also nicht die NATO, die Bundeswehr, 2006 einen Vertrag mit einer gemeinsamen Firma, einem Joint Venture der russischen Volga Dnieper Airlines und der ukrainischen Firma Antonov Airlines. Beide Firmen hatten die Schwerlastfrachtmaschinen von der Sowjetarmee übernommen, nach deren Auflösung. Das ist insbesondere die Antonov 124, die also heute noch fliegt, die hat eine Tragkraft von 120 bis 150 Tonnen in der modernsten Version. Im Vergleich dazu der A400M, den wir national haben, der hat 37 Tonnen. Dann hatten sie das größte Flugzeug der Welt in ihrem Portfolio, die Antonov 225, mit einer Tragkraft von 250 Tonnen. Und dazu einige ehemals russische Ilyushin 76. Und die beiden Firmen gründeten also dieses Joint Venture, genannt die Salis GmbH. Mit der Salis GmbH schloss die Bundeswehr 2006 einen Vorhaltevertrag ab, nachdem die Firma innerhalb kurzer Zeit, also Stunden bis wenige Tage, Transportraum zur Verfügung stellen muss. Das war eben aufgrund der Dringlichkeit in Afghanistan so geboten. Das ist bis heute so. Deshalb waren regelmäßig seit mehr als 20 Jahren jetzt mittlerweile zwei von diesen Antonov 124 in der Regel auf dem Flugplatz in Leipzig abgestellt, manchmal auch mehr. Gut von der Autobahn im Übrigen zu sehen. Das Ganze funktionierte so gut, dass sich auch andere europäische NATO-Nationen dafür interessierten und schließlich dem Vertrag beitraten. Denn schon damals, schon vor 20 Jahren, ich hatte es gerade schon gesagt, waren die Amerikaner aufgrund Eigenbedarfs nicht die zuverlässigsten und man musste sich manchmal hinten anstellen und deshalb wurde dieses Konstrukt damals gewählt. Aber das ist deshalb kein NATO-Stützpunkt, wie manche geschrieben haben und schon gar nicht wird dadurch der 2+4-Vertrag verletzt. Es sind im Übrigen nur wenige Soldaten dort am Flughafen stationiert, insbesondere zur Koordination und zur Abwicklung von Frachtaufkommen der Bundeswehr. Bei größerem Aufkommen werden diese wenigen Soldaten dann durch die eigentlichen Luftumschlagszentren der Bundeswehr, die sind in Wunsdorf bei Hannover und in Köln, verstärkt. Aber das Frachtaufkommen der anderen Staaten, also nehmen wir mal Frankreich, das wird natürlich dort abgewickelt, wo die Fracht anfällt. Die wird nicht mit anderen Mitteln nach Leipzig gebracht, um dort ins Flugzeug geladen zu werden und dann nach Czesław, nach Polen geflogen. Sondern es wird natürlich von Frankreich aus direkt nach Polen gemacht. Und für Deutschland gilt, wenn man das jetzt auf Deutschland überträgt, das Gleiche. Nicht alles wird nach Leipzig transportiert und dort eingeladen, sondern die Maschine kommt dorthin, wo das Frachtaufkommen da ist. Und wenn das in Hamburg ist, dann ist es in Hamburg. Und wenn es in München ist, ist es in München. Ich selbst weiß das, weil ich muss so in den Jahren 2007, 2009 gewesen sein. Da musste ich alle paar Wochen nach Afghanistan und einmal wollte ich eben mit einem solchen Schwerlasttransporter fliegen. Das war eine Ilyushin 76, das war eine russische Maschine mit einer aserbaidschanischen Besatzung im Übrigen. Deshalb sind wir auch in Baku zwischengelandet und haben dort mehrstündigen Aufenthalt in uns gebracht, bis die Wechselbesatzung da war. Also Gollenhagen war der Abflugplatz, das liegt bei Neubrandenburg. Das ist ein ehemaliger großer sowjetischer Flugplatz, aber schon zu diesem Zeitpunkt war das privatisiert und war ein ziviler Flugplatz. Also so sind die Zusammenhänge.
Ein weiterer Aspekt, auf den man kommen muss, weil er einem natürlich sofort in den Kopf kommt, wir haben alle die Berichte aus 2024 noch vor Augen, ist eine Parallele zu der Anschlagsserie auf DHL im Sommer 2024 war das. Die meisten Berichte, die die nun bekannten Puzzleteile zusammensetzen, deuten auf diese Parallelen auch hin. Nur zur Erinnerung nochmal, damals brannten präparierte Pakete unter anderem in England, in Polen und auch hier in Leipzig am Flughafen. Ich frage es mal ganz zugespitzt, sind wir damals wie heute einem katastrophalen Anschlag jetzt entgangen? Kann man das so sagen?
Also jetzt wäre ein Flugzeug zerstört worden, wenn denn der Zünder nicht versagt hätte beim Aufprall auf das Flugzeug. Der Firma wäre großer Schaden entstanden, dem Flughafen wahrscheinlich auch. Wenn man das aber vergleicht mit dem Anschlag auf Leipzig 2024, dann hätte vermutlich noch größerer Schaden entstehen können, wenn der Brandsatz in einer fliegenden Maschine gezündet hätte. Nur das verspätete Eintreffen der damals vorgesehenen Frachtmaschine hat dies ja verhindert im Grunde genommen. Aber es ist müßig jetzt da, die beiden Dinge zu vergleichen. Von einem katastrophalen Anschlag, gut, das ist immer die Frage des Maßstabes, aber es ist auf jeden Fall ein sehr ernstzunehmender Vorfall, der auf keinen Fall heruntergespielt werden darf. Das ist ein terroristischer Anschlag, der hier verübt worden ist, auch wenn er im Ergebnis durch glückliche Umstände nicht zu dem geführt hat, was eigentlich ganz sicher geplant war. Und so sieht das ja aus, wenn die Beschreibungen richtig sind, der Drohne und vor allen Dingen dieses sehr brisanten militärischen Sprengstoffs, an den nicht jeder herankommt.
Auch das nehme ich nochmal als Stichwort auf. Es kommt nicht jeder heran an Semtex, diesen Sprengstoff. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat nach dem Vorfall erklärt, dass, Zitat, fremde Mächte als Urheber nicht auszuschließen seien. Das klingt für mich nach einer sehr bemerkenswerten Wortwahl, sage ich mal ganz wertfrei, weil die einerseits vielleicht auch vorsichtig wirkt, andererseits ja doch sehr bedeutungsschwanger ist. Wie bewerten Sie diese Wortwahl?
Naja gut, das ist eigentlich nebensächlich, wie ich sie bewerte. Ich meine, es muss von allen verstanden werden. Ich finde es richtig, wenn ein Regierungsvertreter zu dem Zeitpunkt damals am Mittwochabend, wenige Stunden nachdem die Drohne gefunden worden ist, keine spontane und direkte Schuldzuweisung vornimmt, obwohl das natürlich nahe liegt. Aber er ist ja nicht irgendjemand, sondern er ist der Vertreter der Bundesregierung, der das sagt. Und insofern ist da ein Unterschied zwischen dem, was ich sage, oder der Abgeordnete X oder Y oder andere Journalisten. Ich finde es insgesamt richtig, wenn man zunächst feststellt, was ist denn überhaupt passiert. Also die Ermittlungen so weit abwartet, bis der Sachverhalt feststeht und dann die Folgerungen daraus zu ziehen. Ich glaube, das habe ich bei einigen Vorfällen schon gesagt. Die Frage, die Sie anfangs gestellt haben, deutet ja darauf hin, dass zum Zeitpunkt der Pressekonferenz zumindest öffentlich noch ein anderes Bild vorherrschte, als sich das Tage oder auch nur Stunden später darstellte. Man sollte auch, finde ich, und das sage ich auch mit Blick auf Verschiedenes, was ich gehört habe, auch gelesen habe, man sollte politische Entscheidungsträger auch nicht drängen, vorschnelle Aussagen zu treffen. Die Verschiebung der Pressekonferenz am Mittwochabend um 2 Stunden wurde ja auch massiv kritisiert. Nicht nur der Inhalt der Erklärung, sondern auch die Form und dass man darauf warten musste. Man muss den Sicherheitsbehörden die Zeit geben, ihrem obersten Dienstherrn, dem Innenminister, den Ermittlungsstand vorzutragen. Da muss Zeit sein, bestimmte Fragen zu erörtern. Und dann kann man sich auch vorstellen, dass da auch Telefonate geführt werden müssen, um zu einer gemeinsamen Linie in der Bundesregierung zu finden. Im Übrigen finde ich die Wortwahl einiger in dieser öffentlichen Diskussion etwas unangemessen. Also wenn ich da höre von Kriegserklärung, von Artikel 5 des NATO-Vertrages, dass man jetzt überlegen müsste, mindestens aber Konsultationen nach Artikel 4 des NATO-Vertrages, ich halte das für vollkommen unangemessen zum jetzigen Zeitpunkt. In diesem Zusammenhang möchte ich mal erwähnen, das kommt jetzt durch mein Alter, dass ich das weiß, der Terrorismus der Rote Armee-Fraktion, der Baader-Meinhof-Gruppe und ihre Nachfolgegruppen in der Bundesrepublik Deutschland in den 70er und 80er Jahren, der wurde ja auch von der Staatssicherheit der DDR und auch aus Palästina von der palästinensischen Befreiungsorganisation, der PLO, unterstützt. Unwahrscheinlich, aber bis heute nach meiner Kenntnis nicht bewiesen. Unwahrscheinlich ist, dass die Sowjetunion über ihre omnipräsenten Geheimdienste in der DDR, aber auch in der Bundesrepublik Deutschland nicht davon wusste. Heute nennt man das hybride Kriegsführung im Übrigen. Damals aber keinem eingefallen, eine Wortwahl zu nutzen, wie ich sie gerade zitiert habe. Und das zeigt eben, wie aufgeheizt die Situation heute ist. Es zeigt auch, dass der Vergleich mit dem Kalten Krieg und der Situation heute völlig unangebracht ist. Die Situation heute ist viel, viel gefährlicher, unberechenbarer, als sie im Kalten Krieg war. Im Kalten Krieg war vieles normal, in Anführungsstrichen, was jetzt ganz anders wahrgenommen wird und was jetzt auch ganz anders eingefordert wird von unseren Verantwortlichen, sei es bei der Politik, Politik oder sei es auch beim Militär.
Hm. Vielleicht darf ich die Frage trotzdem noch einschieben. Sie haben jetzt viel darüber gesprochen, dass Sie es gut finden, dass zum Beispiel Herr Dobrindt eben das vorsichtig macht, die Pressekonferenz 2 Stunden nach hinten verschiebt, um sich nochmal mit ermittelnden Beamten vielleicht auszutauschen und gesicherte Erkenntnisse zu erlangen. Die Frage, die sich dabei mir stellt, ist trotzdem, würde er es denn sagen, wenn er es schon wüsste?
Das weiß ich nicht. Das sind so viele Würde und Wüste mit drin. Das sind reine Spekulationen. Man muss sich die Situation ja vorstellen. Der Mann kommt von irgendwo, ich weiß nicht, wo er in Urlaub war, angeflogen. Und da sitzen ihm gegenüber die Spitzen und die Arbeitsebene verschiedener Organisationen. Von den Geheimdiensten bis hin zur Bundespolizei, der Landespolizei in Sachsen, der Verwaltung des Flughafens und wie auch immer. Also so muss man sich das ja vorstellen. So, und dann bekommt er zum ersten Mal nach ein paar schriftlichen Meldungen und nach ein paar Telefonaten von unterwegs aus, bekommt er eben in diesem abgeschirmten Raum Klartext genannt, auch unter der notwendigen Vertraulichkeit. Und das muss gründlich bedacht werden. Und da müssen Gespräche geführt werden innerhalb der Bundesregierung. Das kostet alles Zeit. Und wenn das 2 Stunden länger dauert, ja gut, dann dauert es 2 Stunden länger.
Hm. Einverstanden. Eine Sache, die ich zum Stichwort aufgeheizte Stimmung vielleicht noch einbringen würde, weil sie mich auch bei der Recherche, gebe ich gern offen zu, wirklich stutzig gemacht hat. Das Salis-Unternehmen, über das wir jetzt hier reden, dass diese Maschinen schon seit 2006, wenn ich richtig zugehört habe, betrieben hat, war eine ursprünglich russisch-ukrainische Kooperation, ein Joint Venture nennt man das dann neudeutsch auch. Und diese Kooperation hat die Krim-Annexion, die ja 2014 war, noch mindestens 2 Jahre überdauert und vollständig ausgeschieden aus diesen Transportflügen, auch für NATO-Staaten, auf die dann ja noch einige NATO-Staaten zumindest aufgesprungen sind, wenn ich jetzt Ihre Ausführungen richtig verfolgt habe, ist diese russische Seite auch erst 2018. Also erst ab 2018 waren die Russen da komplett raus. Darf man da daraus schließen, dass Aufträge an russische Unternehmen von der NATO damals noch nicht als Sicherheitsrisiko eingestuft wurden? Und was sagt uns das?
Also, das ist auch nichts Neues, muss ich Ihnen da entgegnen. Wir haben viele Dinge gemacht bis 2022, die wir besser hätten vorher machen sollen. Also, wenn ich nur daran denke, die Ausrüstung der Bundeswehr entsprechend dessen, was die Bundesregierung beschlossen hat im Weißbuch 2016. Das ist nicht mit dem notwendigen Nachdruck umgesetzt worden. Viele, die heute fordern, dass mehr gemacht wird und das noch mehr und noch schneller, die haben damals gesagt, das ist nicht notwendig. Ich kann Ihnen Namen sagen. Dazu mache ich natürlich jetzt nicht, aber das könnte ich. Wir haben hingenommen, dass die Russen in den Jahren 2016, 17 nuklearfähige Eiskinderraketen, die heute die Ukraine bedrohen, von deren Existenz heute jedes Kind weiß, bei uns in Deutschland, weil es so häufig verwendet wird. Ja, da haben wir nichts gemacht. Da durften wir ein Konzept zur territorialen Luftabwehr schreiben, aber das war's dann auch. Also von daher reiht sich das ein in eine Kette von Unterlassungen. Wir hätten es eigentlich alles schon früher kennen müssen. Und jetzt zu den zivilen Gütern. Ja gut, Transporte werden auch durch zivile Firmen gemacht, auch von Militärgütern. Man sieht das ja auf der Autobahn, zivile LKWs, die hinten drauf ein gepanzertes Fahrzeug haben, entweder das noch der Industrie gehört und zur Truppe geschickt wird oder in einen Instandsetzungsbetrieb geschickt wird, in ein Instandsetzungswerk geschickt wird. Das sind aber alles Firmen, die zertifiziert sein müssen, deren Mitarbeiter, wenn notwendig, wenn sie zu Sicherheitsunterlagen Zugriff haben, sicherheitsüberprüft sein müssen. Und dann, ja gut, Russland und Ukraine waren Partner der NATO zu diesem Zeitpunkt nach wie vor. Also von daher ist das zu erklären. Von heute aus ist es unverständlich, dass man da nicht vorher schon tätig geworden ist und gleich nach der Annexion den russischen Teil dort abgetrennt hätte. Allerdings, ich sagte es gerade vorher, das war ein russischer ziviler Betrieb, durchaus auch mit anderen Nationen, die dort im Flugdienst eingesetzt waren. Ich hatte vor dem von einem Flug gesprochen mit einer aserbaidschanischen Besatzung. Also zusammengefasst, viele von uns haben Russland 2014 als Risiko gesehen. In der NATO hat das auch die Bundesregierung so gesehen. National ist das nur langsam und schleppend umgesetzt worden. Man hat ja in den Jahren 2014 noch geplant, ich habe es schon mehrfach gesagt, ein Verbindungskommando zum deutschen Heer zu schicken, also russische Offiziere zu integrieren in einem Kommandostab der Bundeswehr. Oder dass man das Gefechtsübungszentrum in der Altmark, nördlich Magdeburg, dass man das gespiegelt hätte und neu aufgebaut hätte mit neuer Technologie, an dem Beispiel Altmark in Russland. Also Russland ein weltweit führendes Gefechtsübungszentrum hingestellt. Das hat man allerdings dann relativ rasch schon ganz am Anfang nach 2014 dann eingestellt.
Trotzdem nochmal zum Thema zivile Unternehmen. Ich habe jetzt bei Ihnen rausgehört, grundsätzlich nichts Ungewöhnliches, dass also auch zivile Unternehmen auch aus anderen Ländern mit aserbaidschanischer Besatzung oder in russischer Hand Militärgüter transportieren. Wird ja sicher auch, haben Sie auch gesagt, von deutschen Unternehmen zwischendurch gemacht werden. Die Frage, die sich mir trotzdem stellt, ist, wie sieht es denn dann mit dem Schutz dieser zivilen Unternehmen aus? Ich formuliere es nochmal spitz, ein Zertifikat, was Sie gesagt haben, Voraussetzung ist, schützt ja nicht davor, dass so ein ziviles Unternehmen auch vielleicht ausgekundschaftet wird. Ich spiele darauf an, weil es, ich glaube, das war im vergangenen Jahr, auch hier in der Region in Sachsen-Anhalt in Burg einen Vorfall gab, wo Munition aus einem zivilen Transporter gestohlen worden ist. Also schützt man diese zivilen Unternehmen genug oder schaut man die sich gründlich genug an?
Also was ich gerade schon gesagt habe, trifft natürlich auch auf solche Munitionstransporte zu. Die Firmen müssen zertifiziert sein, die Mitarbeiter sind sicherheitsüberprüft und sie unterliegen vertraglichen Auflagen. Also damals bei diesem Diebstahl da bei Burg war es so, dass der Fahrer einfach müde war, das Auto, den LKW abgestellt hat in einem Gewerbegebiet und hat sich dann ins Hotel begeben und hat da ausgeschlafen. Er hätte gar nicht alleine sein dürfen und er hätte auch da gar nicht stehen bleiben dürfen, sondern es müssen immer zwei Fahrer dabei sein und sie müssen den Endpunkt dann auch tatsächlich ansteuern. Und zweitens obliegt es auch der Firma, aber auch dem Auftraggeber, eine ständige Risikoanalyse zu machen, auch mit den örtlichen Genehmigungsbehörden, die solche Gefahrguttransporte genehmigen. Unter Einbeziehung der Polizeidienststelle ist es in der heutigen Lage angebracht, Munitionssorten oder speziell diese Munition, die dann geklaut worden ist, das waren 20.000 Schuss Manövermunition und Gefechtsmunition. Und davon hat man im Übrigen nie wieder was gehört. Ich kenne da keine Ermittlungsergebnisse. Das ging im vergangenen November groß durch die Medien, aber bisher hat es da noch nichts Neues gegeben. Da wissen Sie auch nichts drüber wahrscheinlich. Ja.
Nee, bin ich jetzt auch blank, tut mir leid. Ich würde, bevor wir es zu sehr verästeln in Richtung, welche Munition wird von welchem Unternehmen noch transportiert, nochmal auf die Ebene heben, wie gehen wir jetzt damit um? Wir haben die mittlerweile fast schon dauerhafte Debatte um die Zuständigkeiten bei der Drohnenabwehr, denn wir sind uns, denke ich, alle einig, dass solche Anschläge tunlichst verhindert werden sollten oder vielleicht überhaupt, dass eine Drohne auf so ein Flughafengelände kommen kann und das nur durch Zufall entdeckt wird. Bei den Zuständigkeiten der Drohnenabwehr gibt es, so liest man immer, das Kompetenzgerangel zwischen Bundespolizei, Landespolizei, Bundeswehr, Flughafenbetreiber. Wobei es ja nicht mal ein Gerangel sein muss, sondern einfach nur Unklarheiten. Das reicht ja auch, um eventuell Verwirrung zu stiften. Und deswegen hat unser Hörer Herr Hofmann geschrieben, ich zitiere aus seiner Mail: Sind wir in Sachen Drohnenabwehr wirklich so blank, wie es scheint? Und versinken wir hier tatsächlich in einem solchen Kompetenz- und Zuständigkeitswirrwarr zwischen Bund, Länder, Bundeswehr etc.? Was wären hier die konkreten Konsequenzen daraus, die es nun braucht? Zitat Ende. Ihre Einschätzung, Herr Bühler, dazu?
Also wir sind nicht ganz so blank, wie es scheint. Wir haben vor allen Dingen eine leistungsfähige Industrie, die bereits gute technische Lösungen anbietet, die auch schon marktverfügbar sind. Auf Flughäfen haben wir bereits erste Gegenmaßnahmen zur Detektion ergriffen. Die Ausstattung der Polizei und der Bundeswehr läuft. Die Bundeswehr hat ein Zentrum für Drohnenabwehr in Munster, das ganz offensichtlich sehr gut läuft. Aber natürlich, das ist die eine Geschichte. Die andere ist, ich könnte es jetzt ganz anders formulieren und könnte Empörung ausdrücken, warum das alles so langsam geht. Ich denke, dass wir dort auf dem richtigen Weg sind. Was aber tatsächlich notwendig wäre, ist, dass man eine zentrale Verantwortlichkeit oder mindestens eine zentrale Koordination verschiedener Verantwortlichkeit hinkriegt für die Abwehr von Drohnenbedrohungen. Da gibt es ja die Idee des Bundesinnenministers mit dem Drohnenabwehrzentrum. Manche meinen immer, da steht das Grundgesetz dagegen. Das Grundgesetz ändert man nicht jedes Jahr. Und ich glaube, dass so viel da gar nicht zu ändern ist. In meiner Jugend gab es die Lage, dass in jeder Stadt, in der ich da gewohnt habe, als Kind und als Jugendlicher unterschiedliche Stadtpolizeien gegeben hat. Das gibt's heute alles nicht mehr. Heute gibt's nur noch die Länderpolizeien. Ich denke an die Neuordnung der Bundespolizei mit dem Aufgabenzuschnitt nach Artikel 87, glaube ich, des Grundgesetzes, dass man die Aufgaben neu zugeschnitten wird. Also man kann vieles tun, ohne dass man den großen Wurf des Grundgesetzes dort angeht. Im Übrigen hat Zentralisierung von Verantwortlichkeiten immer auch ein großes Problem. Das liegt darin, Drohnen sind künftig überall. Sie sind nun mal in der Welt. Drohnen werden genutzt werden von Verbrechern, sie werden genutzt werden von Terroristen, sie werden genutzt werden von militärischen Gegnern. Und natürlich dann auch von uns, müssen aber auch von uns abgewehrt werden können. Das heißt, Drohnen sind überall. Und das heißt, jeder, der heute mit Sicherheit, ob das innere Sicherheit ist oder äußere Sicherheit ist, wird es mit Drohnen und ihrer Abwehr zu tun haben. Und da nützt es nicht, ein zentrales Element zu haben, vor allen Dingen nicht in einem großen Flächenstaat wie Deutschland, dass man dann bei einer Drohnenbedrohung auf die Reise schickt und löst mal dieses Problem. Nein, Drohnen sind eine Herausforderung für die gesamte Sicherheitsarchitektur. Und insofern muss die Befähigung überall vorhanden sein. Allerdings muss es zentral koordiniert werden. Und ich hatte es schon mal angesprochen, dieses Drohnenabwehrzentrum, das halte ich für den richtigen Weg. Da sind wir auf der richtigen Spur. Gut, auch hier muss man immer sagen, das kann man sich alles viel schneller wünschen. Aber ich glaube, da sind wir auf dem Weg und warten wir mal ab, was der Innenminister daraus macht.
Die Frage nach Kompetenzen, Zentralisierung und vielleicht auch mehr Klarheit bei den rechtlichen Befugnissen ist die eine, aber helfen die dann tatsächlich auch was? Also ist das ein Problem dieser rechtlichen Befugnisse oder ist das vielleicht auch ein Problem der Ausstattung und der Ressourcen?
Naja, das ist das eine und das andere. Ich glaube, das ist beides wichtig. Klare Befugnisse auf der einen Seite, dann klare Zuständigkeiten auf der anderen Seite und die Koordinierung desgleichen. Aber es hilft ja schon mal, wenn man alle Behörden, die damit zu tun haben, einheitlich ausstattet, mit einheitlichem Material, mit einheitlichen Standards, dass sie ein gemeinsames Lagebild haben, dass man ja über Computer teilen kann, dass man eine gemeinsame Sensorik hat und dass man definiert, welche Infrastruktur muss ich denn überhaupt schützen, was ist der Aufgabenbereich und wer soll ihn übernehmen. Liegt es bei der Bundespolizei? Ja, Flughäfen, Bahnhöfe und dergleichen mehr. Das liegt heute schon per Gesetz bei der Bundespolizei. Ja, und andere kritische Infrastrukturen, die müssen noch nach Zuständigkeiten aufgeteilt werden. Also hier gibt es auch eine ganze Menge zu tun, glaube ich, für dieses Drohnenabwehrzentrum. Mal sehen, wie es sich aufstellt und wie es dann tatsächlich seine Arbeit auch durchführt. Wir werden es weiter beobachten, Herr Erl.
Ich denke auch, die Frage nach der Reaktion ist für mich noch nicht so ganz geklärt. Für Sie? Also mal abgesehen davon, wie man sowas vielleicht in Zukunft verhindert und was man da in Zukunft machen kann, aber die Frage nach der Reaktion auf diese eine Drohne, Sie haben gesagt, was man nicht machen sollte, sprich NATO-Konsultationen, Artikel 4, Artikel 5, solche Geschichten, aber ja. was man tut außer Prävention, ob da noch was kommt, das würde mich doch auch interessieren oder ob Sie zumindest damit rechnen, dass da noch was kommt.
Also was man da tun kann, das liegt ja auf der Hand, so eine Drohne hätte niemals in den Sicherheitsbereich einfliegen dürfen. Das heißt, man muss einen Flughafen so ausstatten, dass er in der Detektion einer solchen Bedrohung nahe an die 100% herankommt. Und da genügt nicht nur ein Sensor, da genügt nicht nur ein Radargerät, sondern da braucht man verschiedene Sensoren, die verschiedene Bereiche abdecken können, auch Sensoren, die Funkfrequenzen absuchen. Diese Drohnen, sofern sie von Professionellen gemacht werden, die halten sich nicht an die zugewiesenen Funkfrequenzen, die für Drohnen vorgesehen sind, sondern die werden so modifiziert, dass sie auf anderen Frequenzen funken. Und das muss ein Sensor erkennen. Ein Sensor kann auch ein Infrarotsensor sein. Wichtig ist, dass alle zusammengebunden werden und gemeinsam dann ihre Ergebnisse in den Computer sozusagen einfüttern und man mit einer entsprechenden Software dann auch herausfiltert, wo kommt die Bedrohung her und ist es eine Bedrohung, ist es keine Bedrohung, ist es eine handelsübliche oder ist es nicht. Also diese Fragestellungen jenseits dessen, ob was man jetzt macht im exekutiven Bereich, also das kann ja nur die Polizei machen oder in Amtshilfe auch die Bundeswehr, dass sie diese Drohnen bekämpfen kann, das kann ja nicht der Flughafen selbst machen. Und da müssen gemeinsame Standards gefunden werden und natürlich auch die entsprechende Bewaffnung, die zum Teil ja in den genannten Organisationen bereits da ist, aber noch nicht in dem Umfang, dass man das flächendeckend in Anführungsstrichen auf die kritische Infrastruktur in unserem Land ausdehnen kann. Und da haben wir sehr viel kritische Infrastrukturen.
Nochmal, auch da habe ich das Gefühl, also es geht um Prävention und das ist natürlich ein großer Teil der Antwort und da bin ich auch total einverstanden. Um es noch spitzer zu formulieren, wäre vielleicht meine Frage gewesen, was macht man denn, wenn jetzt wirklich rauskommt, dass es Russland war? Also wir sprechen von fremden Mächten und das ist irgendwie so nebulös und niemand will Artikel 4 oder Artikel 5 bemühen, also hoffentlich zumindest. Aber was macht man, wenn es doch rauskommt, dass ein Wegwerfagent war, der da irgendwo was ausgebuddelt hat und das dann da über den Flughafen geschickt hat.
Ja, also nun warten wir erstmal ab, ob es tatsächlich so ist. Da gibt es ja ganz verschiedene Szenarien. Da will ich jetzt die Szenarien gar nicht aufgreifen, weil ich da die Diskussion nicht anfeuern will über alle möglichen Dinge. Da kann man sich ja alles Mögliche ausdenken, was da gewesen sein könnte. In Ergänzung zu dessen, ich halte es auch für sehr plausibel und sehr wahrscheinlich. Es passt ja zu dem ganzen Muster, das Russland jetzt in den letzten Jahren zeigt gegenüber Westeuropa. Russland führt einen hybriden Krieg gegen uns, einen hybriden, nicht erklärten Krieg gegen uns. Das lässt sich an vielen Beispielen darlegen. Das lässt sich ja auch schon nachweisen an Gerichtsurteilen, die getroffen worden sind, indem Russland ausdrücklich genannt wird, ob das der Tiergartenmord ist, ob das die Verurteilung der Drohnen, ich glaube Drohnenausspähung war im Bereich Oberfranken, gab es was. Also da bin ich jetzt im Augenblick nicht so vorbereitet, dass ich Ihnen da eine lange Liste geben könnte. Aber unzweifelhaft steht fest, dass die einen hybriden Krieg gegen uns führen. Nur auf der anderen Seite muss man sehen, es muss immer verhältnismäßig entschieden werden. Und auch wenn Sie jetzt Lösungsvorschläge haben wollen, wegen einer nicht explodierten Drohne, selbst wegen einer explodierten Drohne, selbst wenn das so wäre, dass da im Kreml was gewesen ist, deshalb fängt man keinen Krieg an. Und da muss man sich andere Alternativen ausdenken. Man muss hart reagieren, natürlich. Es muss wehtun, aber es hat alles seine Grenzen. Die Grenzen liegen in der Verhältnismäßigkeit. Und man muss immer abwägen. Das, was wir immer sagen, man muss am Ende wissen, was der Endzustand sein soll. Sonst hat man keine vernünftige Strategie. Und dann liegt man da, wo Trump heute steht, im Iran, der irgendwas beginnt und am Ende feststellt, dass er die Mittel dazu nicht hat und dass der Schaden größer ist als das, was er eigentlich verhindern wollte. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Wir haben das nicht gemeinsam diskutiert. Aber, so sehe ich das jedenfalls.
Ja, ich versuche ja auch nur in Stellvertretung für unsere Hörerinnen und Hörer zu fragen, denn das sind ja durchaus, also zumindest habe ich das so aus den Mails rausgelesen, die wir zu dem Thema bekommen haben, dass die Frage ist, ja, maßvolle Antwort, aber wie sieht die aus, anstatt einfach nur mit den Schultern zu zucken und es hinzunehmen und ruhig zu bleiben. Das kann ja auch eine Antwort sein.
Aber das habe ich aber nicht getan. Das habe ich auch nicht getan. Und das will ich auch nicht
tun. Das wollte ich Ihnen auch nicht unterstellen.
Nur, das ist, nur ja. die Sache ist einfach zu ernst und zu wichtig, als dass man glaubt, man hätte ein Rezept schon dafür in der Tasche und bräuchte das nur zu ziehen und einzulösen und dann wäre die Sache gelaufen. So ist es nicht. Und deshalb muss man abwarten, wie die Sachlage ist und dann entscheiden nach gründlicher Vorbereitung. Und das wird auch so passieren in den entsprechenden Gremien in der Bundesregierung und auch im Verteidigungsministerium, im Innenministerium. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber es ist müßig, dort über Maßnahmen zu spekulieren. Jedenfalls bin ich da nicht der richtige Ansprechpartner. Da müsste dann ein Politiker da sein, der seine Ideen als Parteipolitiker, als Parlamentarier dort bringt und der Regierung vorschlägt. Da bin ich der falsche Ansprechpartner.
Ich glaube, wir sind uns einiger, als das jetzt vielleicht hier klingen mag. Herr Bühler, das soll es erstmal gewesen sein für diese Folge. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen, Ihre wie immer maßvollen Einschätzungen natürlich. Eine weitere Folge gibt es morgen, da schauen wir dann auf das Personalkarussell in den USA bei den Generälen. Denn der Verteidigungsminister Pete Hegseth hat erneut hohe Kommandeure der Streitkräfte entlassen. Nicht zum ersten Mal und vielleicht auch nicht zum letzten. Da setze ich mal ein Fragezeichen hin. Für die Hörerinnen und Hörer hätte ich noch einen Podcast-Tipp. In Das wahre Leben spricht Michael Steinbrecher mit Menschen über die Geschichten, die ihr Leben geprägt haben. Zu Gast ist diesmal Franco. Der ist Handwerker und wollte in der Ukraine eigentlich beim Wiederaufbau helfen, hat dann aber schnell gemerkt, gebraucht werden nicht nur Helfer, sondern auch Soldaten. Danach meldet er sich freiwillig zur Armee und erzählt nun im Podcast Das wahre Leben von seinen Einsätzen an der Front unter russischen Drohnen und wie er mit den Schrecken des Krieges umgeht. Zu hören ist Das wahre Leben in der ARD Sounds App. Den Link finden Sie in den Shownotes. Wenn Sie Fragen zum Krieg in der Ukraine haben, zum Vorfall in Leipzig natürlich auch oder andere Anmerkungen, dann können Sie uns eine E-Mail schicken an general@mdraktuell.de oder rufen Sie uns an unter der 0800 637 3737. Bis zur nächsten Folge dann am Donnerstag, den 13. August. Bis dahin vielen Dank Ihnen, Herr Bühler, und eine gute Zeit. Auf Wiederhören.
Dankeschön, Herr. Bis dann.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.